Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Willkommen. Bei den Großeltern zu Besuch im Haus am Scharmützelsee. Diese Kindheitserinnerung hat die Autorin Jenny Erpenbeck in ihrem Erfolgsroman Heimsuchung verarbeitet. Heute gab es das große Geschichtspanorama auf der Theaterbühne zu erleben. Und Kindheitserinnerungen, die könnten mit dieser Musik vor allem auch bei Menschen aufkommen, die im Osten aufgewachsen sind.
Ein Frosch nimmt sich ein Mikrofon und alle Frösche warten schon. Da singt er seinen schönsten Ton.
Angelika Mann mit Frosch, Rock'n'Roll von der Kinderschallplatte Traumzauberbaum, millionenfach verkauft in den 80ern, aber lang nicht der einzige Erfolg der Sängerin und Schauspielerin. Die Lütte, wie sie auch genannt wurde, ist jetzt im Alter von 76 Jahren gestorben. Wir erinnern an sie. Und weil sie eine war, die bis zum Schluss optimistisch war, trotz Krankheit weiter auf den Bühnen gestanden hat, schauen wir auch darauf, was die Hauptstadt in den kommenden Tagen bewegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Beim CTM-Festival gibt's Partys, Diskurs und jede Menge elektronischer Musik zwischen Avantgarde und Club. Optimistisch war auch die britische Musikerin Ella Eyre. Nach einer Stimmband-OP hat sie sich zurückgekämpft, um wieder neue Musik zu machen und aufzunehmen. Diesen Song zum Beispiel, Everything in Time. Das Buch ist nicht mal 20 Jahre alt, aber schon Schullektüre, Reklamheft und oft als Romanadaption ins Theater gebracht worden. Heimsuchung von International Booker Prize Gewinnerin Jenny Erpenbeck. Und heute gab es eine neue Inszenierung am Deutschen Theater Berlin zu sehen, die mein Kollege André Mumot besucht hat. Hallo.
Hallo.
Vom Schulunterricht bis ins Theater. Was macht diesen Roman von Erpenbeck so erfolgreich?
Ja, es ist halt ein wirklich ganz interessantes Konstrukt, was die Autorin da gebaut hat und was einfach auch total sinnhaft ist. Es geht eben um dieses Baugrundstück an einem märkischen See. Der Scharmützelsee hat da wohl Pate gestanden. Und man erlebt eben wirklich 100 Jahre deutscher Geschichte mit all ihren Verwerfungen und all ihren großen Konflikten und Katastrophen anhand dieses einen Grundstückes. Da wird ein Haus gebaut, dann wird noch ein weiteres Haus gebaut und die unterschiedlichsten Menschen leben dort und deren Lebensgeschichten werden eben erzählt. Und das führt zu ganz wichtigen Stationen in der deutschen Geschichte, natürlich auch vor allen Dingen zu den finsteren Stationen. Da ist der Nationalsozialismus, da wird eben ein jüdisches Grundstück aufgekauft. Die jüdischen Bewohnerinnen und Bewohner, diese Familie wird dann von den Nazis ermordet, kann nur zum Teil fliehen, dann ist es natürlich auch ein Ort, der in der DDR eine Rolle spielt, wo dann Künstlerinnen und Künstler in der DDR leben. Und dann wird das Haus eben nach der Wende auch noch sozusagen den Westbesitzern, den ehemaligen, zurückgegeben. Also da lässt sich ganz, ganz viel in diesem einen Text sozusagen zusammenfassen. Das tut die Autorin auch in einer sehr anspruchsvollen literarischen Sprache, allerdings auch so anspruchsvoll, dass es manchmal nicht so ganz einfach ist, dem Roman und den Figuren zu folgen. Sie sind auch nicht so wahnsinnig lebendig, wie ich finde. Und ich hatte jetzt beim Wiederlesen des Buches doch auch so einige Probleme damit und habe an die Abiturientinnen und Abiturienten gedacht, die das jetzt lesen müssen. Und das ist wirklich eine Herausforderung.
Ich musste im ersten Moment an so typische deutsche Fernsehserien oder Fernsehmehrteiler denken, bei denen so die Geschichte von einer Familie über mehrere Generationen hinweg erzählt wird. Und habe dann auch gedacht, okay, im Fernsehen oder als Roman kann ich es mir vorstellen, aber im Theater mit diesen verschiedenen Protagonisten in den verschiedenen Erzählsträngen gar nicht so leicht. Warum wird jetzt dieses Buch so oft ins Theater gebracht?
Na, ich glaube, das hat was damit zu tun, dass man das Buch jetzt auch für die Schulen entdeckt hat, für die Abiturientinnen und Abiturienten. Und da ist das Theater immer sehr schnell dabei zu sagen, Schulstoff ist super, das ist für uns sehr gut geeignet, da kriegen wir die Häuser voll. Das hat aber auch natürlich was damit zu tun, dass es ein wichtiges Thema ist. Also, dass man viel über die deutsche Geschichte verhandeln kann anhand dieses Textes. Allerdings ist es ein Roman, der fast gar keine Dialoge enthält, der so aus Textflächen besteht, der, wie ich schon gesagt habe, auch jetzt nicht Situationen schafft, eben nicht wie in einer Fernsehserie, wo eben wirklich dramatisch was passiert. Das ist alles durch so einen Schleier von Distanz betrachtet. Das ist alles sehr wehmütig, das ist alles mit einer großen Bitterkeit erzählt. Da gibt es eben auch große traumatische Verbrechen, die da in diesem Haus oder an diesem Grundstück passieren. Das ist aber nicht eigentlich ein dramatischer Text und eigentlich, wie ich finde, auch kein Text, der sich fürs Theater eignet. Und das hat man auch heute Abend tatsächlich wieder ein bisschen gemerkt.
Dann würde ich sagen, hören wir mal rein, wie das klang.
In 2 Stunden sitzen wir in der S-Bahn nach West-Berlin.
Wäre das Haus die Scholle und der See nicht meine Heimat, es hätte mich niemals in der Ostzone gehalten.
Und jetzt wird uns die Heimat zur Falle.
Also da hört man schon, dass die Darstellerinnen und Darsteller, in dem Fall waren das Anja Schneider und Felix Göser, sich mit großer Energie in diesen Text hineinwerfen. Und das ist zumindest das, was dieser Abend schafft. Einen Text, der eigentlich was sehr Distanziertes und auch zum Teil ein bisschen was Dröges, was Entferntes hat, mit großer Lebendigkeit zu spielen. Also eigentlich als wäre es ein Drama. Das ist allerdings eine große Anstrengung. Das gelingt mal mehr, mal weniger gut an diesem Abend.
Diese verschiedenen Häuser, die verschiedenen Personen, auch ja, zeitlichen Ebenen, wie wurden die denn auf der Bühne auch voneinander abgegrenzt oder gezeigt, damit man da nicht komplett verwirrt ist?
Naja, man ist schon ein bisschen verwirrt, weil da gar nicht so viel Abgrenzung stattfindet auf dieser Bühne von Daniel Wollenzin. Das ist so ein Rondell aus offenen Fenstern und eigentlich wird immer nur dieses Baugrundstück angedeutet, in dem da Sand auf die Bühne geschippt wird. Es sind viele Sandeimer und Wassereimer zu sehen. Auch ein Betonmischer steht da. Später kommen noch ein paar Lampen hinzu, die andeuten, dass man da auch tatsächlich wohnt. Aber im Grunde genommen ist es ein eher abstrakter Raum, der dann gefüllt wird von der Erzählung. Und es wird eben all das erzählt, was auch im Roman da auf den Leser trifft auch hier auf die Zuschauerinnen und Zuschauer im Theater. Allerdings fand ich dann doch in dieser Fassung von Regisseur Alexander Eisenach, dass es ein bisschen übersichtlicher ist als im Roman. Also man versteht die Kontinuitäten der Bewohnerinnen und Bewohner dieses Grundstücks auf der Bühne besser. Und es ist natürlich auch so, dass das Ganze dann sehr komprimiert wird. Immerhin dauert es insgesamt 3 Stunden mit einer Pause. Aber es wird auch wahnsinnig viel da abgearbeitet. Also man muss durch sehr viele Episoden durch. Und gerade die Holocaust-Episode, die in diesem Roman auch wirklich den Kern bildet, das erschütternde Zentrum dieses ganzen Buches, das ist auch an diesem Abend sehr stark, weil es wirklich auch im Zuschauerraum für eine große Beklemmung gesorgt hat. Man hat da auch einen Moment der Stille inszeniert. Aber trotzdem, dann geht es halt einfach weiter. Dann kommt die nächste Situation und dann die nächste Episode. Und das führt auch so ein bisschen dazu, dass es ermüdet und dass es so ein bisschen austauschbar wird, wie da durch diese deutsche Geschichte durchgespielt wird.
Ja, du sprichst den teilweise auch schweren Stoff an, die Stille, die dann auch entsteht, in Austausch ja fast schon mit dem Publikum. Auf der Bühne gab es aber auch Live-Musik. Hat die dann diese Zeitreise unterstützt oder das Ganze ein bisschen aufgelockert?
Ein bisschen aufgelockert hat es schon. Da werden eben verschiedene Instrumente, vor allem Klavier und elektronische Musik gespielt von Niklas Kraft und Sven Michelson auf der Bühne, während sich die Drehbühne dreht und eben auch zeigt, wir kommen jetzt sozusagen eine Epoche weiter. Das ist eine treibende, rhythmische Musik, die aber durchaus auch den melancholischen Grundton des Romans ganz gut trifft. Und es hilft so ein bisschen, von einer Episode zur nächsten zu kommen. Aber man muss sich vor allen Dingen eben auf diese Textmassen konzentrieren, um von einer Epoche zur nächsten zu gelangen.
Also würdest du sagen, Alexander Eisenach hat es geschafft, ja, den Stoff vielleicht auch für Schulklassen auf die Bühne zu bringen?
Das war tatsächlich mein Eindruck. Ich glaube, für Schülerinnen und Schüler ist das auf jeden Fall eine Hilfe, wenn sie sich mit diesem durchaus schwierigen und auch lohnenswerten Roman auseinandersetzen müssen, weil das eben doch ein bisschen süffiger ist, als wenn man es liest und weil die Darstellerinnen und Darsteller, ich würde vielleicht auch nochmal Juliska Eichel erwähnen wollen und Svenja Liesau, die da auf der Bühne wirklich sich reinschmeißen in diese Texte und aus Szenen, die beim Lesen wirklich sehr dröge wirken, doch noch was rausholen an Dramatik, an Kraft, an Intensität und auch einer gewissen inneren Spannung. Also deswegen würde ich sagen, erfüllt dieser Abend wahrscheinlich unterm Strich seinen Zweck. Es ist auch ein sehr ehrenwerter Versuch, mal wieder einen Roman auf die Bühne zu bringen, der da eigentlich nicht hingehört. Und dafür ist es ja zumindest darstellerisch und inszenatorisch halbwegs gut gelungen.
Also und für alle, die jetzt sagen, ich möchte auch durchsteigen bei Heimsuchung von Jenny Erpenbeck, schon morgen gibt es die nächste Gelegenheit am Deutschen Theater in Berlin. Vielen Dank, André Mumot, für das Gespräch.
Sehr gern.
Die einen haben sie als Sängerin von Jazz bis Schlager auf Amiga-Plattensamplern entdeckt, als Synchronsprecherin in amerikanischen Fernsehserien. Andere haben als Kinder mit ihr die Farben des Regenbogens gelernt. Ja, und wieder andere haben sie im Theater erlebt. Dass sie auf die Bühne gehört, das war für die Berliner Musikerin Angelika Mann schon früh klar.
Ich muss sagen, ich habe schon, bevor ich angefangen habe, Klavier zu spielen, das war mit 7 Jahren, also mit 5 Jahren habe ich mir schon eingebildet, sämtliche Schlagersänger der ganzen Welt zu kennen. Ich war da schon unheimlich interessiert.
Ja, und so wurde sie zu einer der bekanntesten Künstlerinnen der DDR. Später nach ihrer Ausreise nach West-Berlin hat sie ihre Karriere fortgesetzt, eben auch am Theater. Jetzt ist die vielfältige Musikerin und Schauspielerin im Alter von 76 Jahren gestorben. Anna Patacek erinnert an sie.
Du, das sag ich dir, kommt sie nochmal, ja dann passiert was.
1,49 Meter war Angelika Mann groß, weshalb man sie auch liebevoll die Lütte nannte. Dabei war sie eine der ganz Großen in der DDR. Geboren wurde sie am 13. Juni 1949 in Berlin. Als Tochter einer Krankenschwester und eines Arztes. Nach dem Schulabschluss machte sie erst einmal eine Lehre in einer Apotheke. Dabei war der eigentliche Berufswunsch schon sehr früh klar.
Von vornherein war mir schon klar, dass ich Musikerin, Sängerin werden will. Und dann bin ich freiwillig, ganz freiwillig zur Musikschule Friedrichshain gegangen. Die war damals der Hochschule angeschlossen, der Musikhochschule. Und habe dort eine richtige Berufsausbildung gemacht als Pianistin.
In den 1970er Jahren begann ihre Musikkarriere. Zunächst an der Seite des Komponisten Reinhard Lacomi. So ist sie auch auf Lacomis millionenfach verkaufter Kinderschallplatte Traumzauberbaum zu hören.
Guten Morgen, guten Morgen, die Nacht ist verwunden.
Angelika Mann sang aber auch mit Manfred Krug oder der Jazzsängerin Uschi Brüning, war Frontfrau der Band Obelisk und moderierte die Sendung Rockmusik zum Anfassen im DDR-Fernsehen. Aber irgendwann reichte es ihr. Sie unterzeichnete die Petition gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann und reiste 1985 aus der DDR aus. Auch im Westen fand sie neue Auftrittsmöglichkeiten. Sie arbeitete als Synchronsprecherin und spielte in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mit, trat im Theater, Kabarett und im Musical auf. Ob in der Drei-Groschen-Oper im Theater des Westens,
Wut, Liebe,
oder als Hexe in Hänsel und Gretel im Berliner Friedrichstadtpalast. Einen Unterschied zwischen ihren Fans im Westen und denen aus dem Osten erkannte Angelika Mann nach dem Mauerfall nicht.
Publikum ist Publikum und wenn die Leute merken, dass man für sie da ist und für sie alles gibt, dann ist das eigentlich egal, wo man spielt.
Einmal schlüpfte Angelika Mann in die Rolle eines anderen Berliner Originals, Claire Waldoff. Das passte.
Ich spiele eigentlich auch mich. Und ich glaube, da gab es so viel Übereinstimmung zwischen diesen beiden Figuren, Waldorf und Mann. Also erstmal von der Statur her natürlich. Ich glaube, sie war ein bisschen größer als ich. Aber eben hat wahrscheinlich auch ewig zu tun gehabt. Und sie hat dieses Ding, sie wollte also nichts anderes als singen, Bühne stehen. Und das ist bei mir genauso. Und was ich glaube, was wir auch beide Ähnlichkeit haben, ist diese Power.
Jetzt ist die Sängerin und Schauspielerin Angelika Mann im Alter von 76 Jahren gestorben.
Und trotz ihrer Brustkrebsdiagnose 2021 ist Angelika Mann bis zuletzt weiterhin aufgetreten mit ihren Liedern und Programmen. Anna Patacek hat an die Musikerin und Schauspielerin erinnert. So klingt's in Berlin im Winter, wenn der Club Transmediale loslegt. Das ist der offizielle Titel, die meisten sagen aber einfach CTM-Festival. Für 10 Tage wird in Konzerten, bei Partys und Panels gezeigt, was die internationale elektronische Musikwelt bewegt, irgendwo zwischen Avantgarde und Clubnächten. Und meine Kollegin Laura Aha ist dafür bereit. Hallo!
Hallo.
Das Line-Up ist ja immer so ein kleiner Wälzer. Es gibt total viele Venues, vom Radialsystem bis hin zum Berghain. Was sagt denn das Line-Up jetzt über den Stand der internationalen elektronischen Musikwelt?
Ja, das Line-Up sagt auf jeden Fall, dass das CTM einen sehr weiten Begriff dessen hat, was als Clubmusik gilt. Also ist vielleicht so ein bisschen eine Fehlannahme, dass man denkt, dass es hier nur um elektronische Tanzmusik geht. Die musikalische Bandbreite, die reicht da wirklich von Techno und Industrial über Hyperpop bis Reggaeton eben auch hin zu Metal, so wie in dem Ton, den wir gerade gehört haben. Das war Maud Teberge. Sie ist Sängerin und professionelle Growlerin und die kann man am Wochenende auch hören beim CTM-Festival.
Das Growling, das war ja nicht zu überhören. Das ist die Gesangstechnik, die vor allem aus dem Metal bekannt ist. Im Prinzip jetzt ja aber auch nichts Neues. Ist dieser CTM-Kniff dann das jetzt in einen Chor zu übertragen? So liest sich das ja aus dem Programm heraus.
Also so wie ich es verstanden habe, gibt es den Growlers Choir eigentlich schon länger. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es so einen kleinen Metal-Schwerpunkt gibt beim CTM. Also zumindest jetzt gerade auch beim ersten CTM-Wochenende. Da gibt es zum Beispiel Earth. Das ist eine der einflussreichsten Bands im Drone-Metal-Genre. Die haben heute das Eröffnungskonzert gespielt und dann eben diesen Growlers Choir. Und ich bin da auch selber sehr gespannt, wie das klingen wird. Das sind 10 SängerInnen aus ganz unterschiedlichen Metal-Subkulturen. Und ich fand die Beschreibung im Ankündigungstext auf jeden Fall sehr eindrücklich. Das soll, Zitat, ein Klagen, Schweinegrunzen, Heulen, Kreischen mit geschichtetem Chorgesang, geflüsterte Atemgeräusche, ASMR-Texturen und Kehlkopfgesang klanglich verbinden. Also das wird auf jeden Fall ein spannendes Klangbild, denke ich. Am Sonntag gibt es dann tatsächlich da auch ein öffentliches Casting für neue Mitglieder. Da möchte ich auch sehr gerne hingehen. Und am Montag macht Maud Teberge, die wir da gerade gehört haben, einen Workshop, der sich explizit an FlintergrowlerInnen richtet. Sie ist ja ausgebildete Sängerin und will dann eben auch klar machen, Growling, das ist sehr viel mehr als einfach nur Schreien. Das ist wirklich eine anspruchsvolle Gesangstechnik.
Jetzt ist das CTM natürlich ein Musikfestival. Es ist aber auch ein Festival, das immer gesellschaftliche Diskurse abbilden möchte und selbst in der Vergangenheit immer wieder Zentrum politischer Diskussionen geworden ist. In den letzten Jahren gab es auch Boykotte verschiedener Artists. Da ging es dann beispielsweise um die Antidiskriminierungsklausel der Berliner Kulturverwaltung, um die Situation in Gaza. War das in diesem Jahr auch wieder Thema?
Also die Lage in Gaza bleibt natürlich weiterhin aktuelles Thema, das auch im Programm verhandelt wird. Es sind auch palästinensische KünstlerInnen vor Ort. Soweit ich das jetzt weiß, gab es aber keine öffentlichen Boykottaufrufe oder KünstlerInnen-Absagen mit eben dieser spezifischen Begründung. Das CTM hat ja letztes Jahr Statements rausgegeben zu dem Thema, sich da klar positioniert und ist meiner Ansicht nach auch sehr sensibel mit der Lage umgegangen. Das scheint sich jetzt auf jeden Fall auszuzahlen. Trotzdem sind die Zeiten natürlich nach wie vor politisch turbulent und das spürt auch das CTM. Es ist ja ein wahnsinnig internationales Festival mit KünstlerInnen aus der ganzen Welt. Da ist es aktuell eher die Lage im Iran, die das Festival überschattet, weil eben einige KünstlerInnen da auch persönlich betroffen sind. Zum Beispiel die iranische Künstlerin Sabah Alizadeh, die musste ihre Teilnahme deswegen schon kurzfristig absagen. Also die Themen Krieg und Protest, die sind wirklich allgegenwärtig. Das sieht man zum Beispiel auch bei den begleitenden Ausstellungen.
Das Festival gibt sich ja jedes Jahr auch so eine Art akademischen Oberbau, in dem es ein Festival-Motto ausruft. Dissonate, Resonate ist es in diesem Jahr. Hängt das dann auch mit diesen verschiedenen Krisen zusammen oder wie erklärst du dir dieses Motto in 2026?
Ja, das ist natürlich schon auch bewusst so relativ offen gehalten, könnte sich natürlich auch auf Musik beziehen, wo es ja auch Dissonanzen, Resonanzen den Klang ausmachen, aber es hat natürlich auch immer eine politische Komponente. Also gerade wenn man nochmal auf die Ausstellungen zu sprechen kommt, die es ja in Bethanien und in der DAAD-Galerie gibt. Die beschäftigen sich ganz explizit eben mit Gewalt, systemischem Versagen, Verletzlichkeit. Viele KünstlerInnen stammen auch selbst aus Krisenregionen und verarbeiten das dann eben in ihrer Kunst. Ich konnte da gestern schon mal hingehen und mir das anschauen und dort haben mich vor allem die Foto- und Videoarbeiten der iranischen Künstlerin Hoda Afshar sehr berührt, die sich mit der Zerstörung durch Bomben zum Beispiel auseinandersetzt. Und ich fand auch sehr faszinierend eine interaktive Ausstellung von Cecil Mariton und Jonathan Reuss. The Intimate Earthquake Archive heißt die. Und dort konnte man sich so eine spezielle Weste anziehen und menschengemachte Erdbeben am eigenen Körper spüren.
Ah, okay, das heißt, es geht also auch in so eine Richtung des Embodiments, dass der Körper als Quelle der Wahrnehmung in den Vordergrund drückt. Passt ja eigentlich auch zu elektronischer Musik, die man auch fühlt. Ist das so gemeint?
Mhm, ja, absolut. Also das geht genau in diese Richtung, dass man auch so ein bisschen wegkommt von diesem sehr intellektuellen, sich mit Themen beschäftigen, wieder eben in den Körper hineinkommen und dadurch eben auch so ein größeres Verständnis wirklich zu spüren. Ich habe darüber auch mit der Künstlerin gesprochen. Sie hat sich eben mit Erdbeben in Groningen beschäftigt, die es da seit den 60er Jahren gibt, die menschengemacht sind eben aufgrund dieser Erdgasbohrungen, die es dort gibt. Und sie hat mir dieses Thema Embodiment folgendermaßen erklärt.
We're living in a time with man-made geological change and sometimes that can be really hard to cognitively comprehend.
Also Sissel-Marie Thon sagt hier im Prinzip, dass wir eben in Zeiten leben, in denen es so viele Veränderungen gibt, dass das teilweise einfach sehr schwer ist, das wirklich kognitiv zu verstehen, und dass sie dann eben dieses Mittel des Embodiment und der Körperlichkeit nutzen wollen, um das eben auch spürbar und verständlicher zu machen, also dass der Körper quasi zur Oberfläche wird, auf der man dann eben diese Wellen und dieses Dröhnen der Erdbeben zum Spüren bekommt und es dadurch einfach auch ja besser greifbar wird, buchstäblich.
Also die abenteuerliche Musik, die wird dann auch richtig körperlich erfahrbar. Wenn wir über die Aufgaben oder Möglichkeiten von einem solchen Festival wie dem CTM sprechen, vielleicht auch über die Stadtgrenzen hinweg, welche Diskurse und Themen stößt die diesjährige Ausgabe denn an in der elektronischen Musikwelt?
Es gibt zum Beispiel einen Konferenztag in Zusammenarbeit mit Resident Advisor, das ist eine Ticketplattform, aber auch ein Musikmagazin, und der Titel davon ist Rethinking Music Ecosystems, also da geht es um die Frage, wie die globale elektronische Szene auf diesen wachsenden Druck durch Plattformmonopole, durch Clubschließungen, politische Instabilität, aber eben auch wirtschaftliche Unsicherheit reagieren soll. Also wir haben ja die Clubschließung hier in Berlin quasi vor der Haustür, und ja, man merkt einfach, die traditionellen Modelle, die funktionieren offensichtlich nicht mehr, und deswegen braucht es eben neue Ansätze. Da stehen zum Beispiel kooperative Besitzstrukturen im Raum, Solidarwirtschaft, dezentrale Technologien, gemeinschaftlich betriebene Räume, und das Ziel ist eben, dass man eine widerstandsfähige, unabhängige Musikkultur schafft, die zukunftsfähig ist. Das wäre natürlich sehr wünschenswert, wenn dort beim CTM die Lösung für all diese Probleme gefunden werden könnten. Ist vielleicht ein bisschen viel gewollt, ist vielleicht auch ein bisschen utopisch, aber ist ja trotzdem genau der richtige Ort, um darüber mal nachzudenken. Und es wird natürlich auch ganz real gefeiert im Club und getanzt. Beim CTM gibt es ja auch wieder die Clubnächte, unter anderem im Haus der Visionäre und im Bergheim.
Also zwischen Partys und Panels ist eigentlich alles dabei beim CTM-Festival. Das geht noch bis zum 1. Februar. Vielen Dank für das Gespräch und viel Spaß beim Festival, Laura Aha.
Dankeschön.
Seit dem Wochenende hat die österreichische FPÖ einen eigenen Radiosender. Nun distanzieren sich erste Musikerinnen und Musiker von dem Internetangebot mit dem Namen Austria First. Das Management der deutschen Band Alphaville sagte dem Standard, man sei strikt dagegen, auf diesem Radiosender gespielt zu werden. Das Management von Sängerin Christina Stürmer hat Austria First nach eigenen Angaben bereits zur Unterlassung aufgefordert. Das FPÖ-Radio startete ohne die nötigen Lizenzen mit den Musikverwertungsgesellschaften. Laut Parteiführung laufen Verhandlungen. In Deutschland weckte das sogenannte Patriotenradio der Rechtspopulisten das Interesse der AfD. Sie prüft derzeit nach Angaben eines Sprechers ein ähnliches Projekt. In Minneapolis streiken heute auch Kultureinrichtungen bei einem Generalstreik aus Protest gegen den Einsatz der US-Einwanderungsbehörde ICE. Unter anderem beteiligen sich ein Wissenschaftsmuseum, das Museum für russische Kunst und ein unabhängiges Kino in Minneapolis. Gewerkschaften und Vertreter von Glaubensgemeinschaften hatten dazu aufgerufen, nicht zu arbeiten, nicht in die Schule zu gehen oder nicht einzukaufen. Rund 300 Geschäfte bleiben geschlossen. Unter den Kultureinrichtungen beteiligt sich auch als bisher größte Institution das Walker Arts Center. Wie ein Sprecher dem örtlichen Internetangebot Bring Me the News sagte, bleibt das Museum für zeitgenössische Kunst geschlossen. Eine geplante Performance wurde abgesagt. Und auch in Deutschland beteiligen sich Kulturinstitutionen an einem Streik. Hintergrund sind stockende Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Die Gewerkschaft Verdi hatte zu einem Warnstreik aufgerufen. Auch am Samstag soll gestreikt werden. Betroffen sind bundesweit Technik- und Bühnenbeschäftigte mit Streiks an etlichen Landestheatern. Laut Verdi könnten Vorstellungen ausfallen. Die Gewerkschaft fordert 7% mehr Lohn, mindestens 300 Euro monatlich. Die Länder weisen das zurück. Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel, der Verhandlungsführer für die Länder, nannte die Forderungen überzogen. In Sachsen-Anhalt haben Kulturfördervereine aus allen Regionen erstmals ein Landesnetzwerk gegründet. Ziel ist es, die rund 680 Kulturfördervereine und Freundeskreise im Land zu vernetzen, ihre Arbeit sichtbarer zu machen und ihre Interessen zu bündeln. Kulturminister Robra bezeichnete die Initiative als wichtigen Schritt zur Stärkung der Kulturlandschaft. Das Landesnetzwerk will künftig als Ansprechpartner gegenüber Politik, Gesellschaft und Wirtschaft auftreten und sich für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Kultur in Sachsen-Anhalt einsetzen.
Die Mozart-Kugelproduktion sollte in diesem Jahr wieder steigen. Zwar nicht ganz so stark wie im großen Mozart-Jahr 2006, aber immerhin, dieses Jahr feiert der Komponist 270. Geburtstag und auch die Mozart-Woche Salzburg wird 70. Und diese Jubiläen hat der Intendant der Mozart-Woche, Rolando Villason, der Sänger, als Anlass genommen, sich selbst und die Mozart-Woche mit einem ganz persönlichen Geschenk zu beglücken. Zum Auftakt hat er die Zauberflöte selbst inszeniert. Unser Fazitkritiker Jörn Florian Fuchs kommt gerade aus der Premiere. Guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Wenn man Mozarts Zauberflöte inszeniert, dann kann man sich ja auf ganz unterschiedliche Aspekte konzentrieren. Vielleicht ein eher kindgerechter Fokus auf diese ganze Märchenwelt, die Freimaurersymbolik oder die Geschichte der Hauptfiguren. Wie macht's Villason?
Er macht eine Mischung aus allem, dem Genannten kann man sagen. Und der Ausgangspunkt ist das Sterbebett. Mozart liegt im Sterben, komponiert an seinem Requiem, das ja unvollendet geblieben ist. Und es gibt dann gleichsam so eine Traumwelt oder vielleicht auch Albtraumwelt zeitweise, wenn man auf die Bilder schaut. Nämlich die Zauberflöte reimaginiert er gleichsam als letzte Vision vor dem Tode. Das ist so die Grundklammer. Das bedeutet auch, dass die Figur Mozart als stummer Darsteller fast den ganzen Abend auf der Bühne ist. Es gibt auch noch seine Familie, es gibt seine Frau Konstanze, es gibt die Kinder, die da ab und zu herumwuseln. Also viele stumme Darstellerinnen und Darsteller, die diese ganze Grundgeschichte, die ja eh schon ein bisschen kompliziert ist, dann nochmal etwas komplexer machen und vielleicht verlebendigen sollen. Das, denke ich, war so eine Grundidee.
Ja, Komplexität hin oder her. Wir haben ja jetzt ja einen Regisseur, der diese Oper wirklich in- und auswendig kennt, der die Partien selbst viele Male gesungen hat. Hat das einen merkbaren Vorteil?
Jein. Also der Vorteil ist zunächst natürlich, dass er das alles kennt, dass er selber die Figur des Papageno gut kennt und entsprechend auch dort, was die Personenführung, das Quirlige, das Spritzige, das Überdrehte angeht, da doch eine sehr schöne Personenführung hat. Der Nachteil ist, dass er aber das Stück vielleicht auch zu gut kennt, beziehungsweise sich eben historisch sehr, sehr informiert hat und dann vermutlich in mehreren nächtlichen Albträumen, Träumen, wie auch immer, rauschte ihm durch die Rübe, ach, man könnte Schinkel nehmen, berühmtes Bühnenbild der historischen Zauberflöte. Man könnte die Familiengeschichte nehmen, man könnte eigentlich noch das und das und das und das nehmen, weswegen das wirklich ein Sammelsurium geworden ist aus den unterschiedlichsten Ideen. Angeblich spielt noch der Maler Mark Rothko eine Rolle, das habe ich aber nur im Programmheft gelesen. Das fand ich jetzt bei der Lichtregie von Stefan Bolliger hier nicht irgendwie realisiert. Wir haben eher komischerweise durch diese, ich nenne es mal etwas polemisch, ADHS-Regie oder dieses Konzept, das ununterbrochen von einem zum nächsten geht und so viel miteinander vermengt, haben wir eher dann eine Art rasenden Stillstand. Irgendwann ist man nämlich gelähmt von diesem ständigen Gezappel auf der Bühne und dem noch eins drauf. Hinzu kommt dann auch noch, dass dieser Mozart auf dem Sterbebett, auch den wir ja nun den ganzen Abend übersehen, immer wieder, dass der am Schluss noch würdig beerdigt wird mit dem Lacrimosa aus dem Requiem. Das wird dort als musikalische Nummer gleichsam hineingeschnitten. Und dann gibt es aber, ich spoilere es jetzt, Mozart als Leiche, der zum Bühnenhimmel hinauffährt und plötzlich sich dieses Leichentuch, den Schlafanzug könnte man auch sagen, vom Kopf reißt und darunter ist ein Mozart wie auf den erwähnten Mozartkugeln, der ganz quirlig dann irgendwie herumhampelt, herumtanzt und das Publikum animiert zu applaudieren für das Ensemble, das er dann zum Applaus herauswinkt. Sie hören ein bisschen heraus schon. Es ist einerseits sehr viel gedacht, sehr viel gemacht und andererseits aber, finde ich, bleibt vieles an der Oberfläche und ist einfach für mich viel zu verzappelt.
Sie sprechen die historischen Bezüge an. Jetzt gibt's ja auch über den Umgang mit der Oper immer wieder Diskussionen, wahrscheinlich auch, weil sie heute einfach noch so oft aufgeführt wie kaum anderes Werk. Da geht's dann oft aus um heutiger Sicht problematische Formulierungen im Libretto. Und deswegen gibt's mittlerweile auch Versionen, die Alternativen zu veralteten Frauenbildern oder rassistischen Stereotypen bereithalten für diese Oper. Was macht Biasson?
Er lässt es weitestgehend so, wie es ist. Der Dramaturg Ulrich Leisinger, der ist hier der große Mann für das Mozarteum überhaupt, leitet dort das historische Institut. Der ist hier als Dramaturg eingesetzt und hat in einem Einführungsvortrag, den ich besucht habe, vorher auch noch gesagt, ja, Melasson hatte eine ganze Reihe von Vorschlägen, wollte ganz viel an den Texten ändern. Letztendlich gibt es nur 4 Änderungen. Und das ist auch ganz sinnvoll, weil man kann durchaus es so sehen, da gibt es so eine berühmte Stelle, dass eben, ich sag's mal vorsichtig jetzt und hochdeutsch, die Damen ein bisschen viel sprechen, ohne nachzudenken erstmal. So, das Ganze, sagte Leisinger, und das merkt man auch in der Inszenierung und überhaupt im Stück, ist natürlich ein Klischee, das schon zur Mozartzeit von ihm als Klischee gedacht war. Also sprich, wenn man schaut, die starken Frauenfiguren, inklusive Königin der Nacht, aber natürlich auch Pamina zum Beispiel, das sind ja starke Figuren letztlich, die die Oberhand dann haben. Und so kann man sagen, das sind Klischees, die im Stück ausgestellt werden. Das ist alles mit einem Augenzwinkern zu sehen. Da muss man nicht unbedingt rangehen. Wo man allerdings rangegangen ist und was auch ganz gut passt, es gibt dann den berühmten Part in der Zauberflöte, wo eben Mann und Frau als die ideale Konstellation beschworen werden, die an die Gottheit heranreichen, wie es so schön heißt. Und hier wird es ein bisschen geändert. Da heißt es nämlich eben nicht nur die beiden, sondern auch Mann und Mann und Frau reichen auch an die Gottheit heran. Also sprich, man hat heute gendermäßig alles richtig gemacht, ohne das jetzt so drauf zu drücken. Das finde ich jetzt, muss ich sagen, insgesamt recht gut. Das heißt, diese Zauberflöte wird von ein paar kleinen, etwas problematischen Klischees vielleicht befreit, aber es wird jetzt nicht eine historisch-kritische, übertriebene Version hier geboten. Also von der Seite her, finde ich, ist da alles richtig gemacht worden.
Gab es denn vom Publikum darauf Reaktionen?
Nein, das Publikum hat das erstmal relativ ruhig alles aufgenommen und man merkte auch, dass es ein bisschen schwerfällig in die Gänge kam. Am Schluss war es ein Riesenjubel, ungebrochen. Ich glaube, es ist ein Buh, habe ich gehört, irgendwie für das Sonnen- und das Regie-Team, aber das hat dann zunehmend den Spaß gehabt. Es ist natürlich immer auch der berühmte Trick, dass man am Ende seinen Pulver endgültig dann verschießt. Also wenn man dann so einen hampelnden Mozart haben, der auch noch alle animiert, das Publikum zum Mitklatschen etwa animiert, ist das natürlich sowas, dass man sich dem dann schlecht entziehen kann. Noch dazu, wenn man hier bei der Mozartwoche relativ viel Geld für die Tickets ausgibt, will man auch einen schönen Abend haben. Ich hatte trotzdem nicht den Eindruck, auch in der Pause jetzt mit den Gesprächen, die ich da so gehört habe von Leuten, dass die jetzt alle so irrsinnig angetan waren. Denen war es, glaube ich, auch ein bisschen too much. Aber die Inszenierung will ja nicht verstören und will ja auch nichts Böses letztendlich. Das will ich ja auch dem Regisseur nicht unterstellen. Aber es ist insgesamt szenisch, finde ich, nicht wirklich gelungen.
Was wollte denn der Dirigent Roberto González Moncas?
Das ist ein total toller Kontrast. Das ist ein teilweise sehr wilder Revolutionsklang, könnte man schon sagen. Das klingt fast Beethovensch manchmal, finde ich. Was da auch schroffen Klangwelten schafft, fand ich extrem überzeugend. Auch das Ensemble war über weite Strecken gut besetzt. Wir hören hier mal den Tamino von Markus Dietrich. Das ist eine lyrische Stimme, die er hat, die ist auch technisch nicht immer ganz auf oder in den Höhen letztendlich. Gut fand ich Sarastro, Franz Josef Selig, das ist so ein klassischer Bass, auch die Pamina von Emily Pogorelsch war überzeugend an diesem Abend. Das Ensemble hat sich da auch voll reingestürzt, da gibt es überhaupt keinen Einwand, die machen das auch alles mit, aber man hatte immer wieder den Eindruck, letztendlich gibt es ganz, ganz, ganz viele kleine Rolando Villasons auf der Bühne, weil die alle eine ähnliche hektische Bewegung haben, wie wenn er auf der Bühne steht und spielt. Also das ist vielleicht etwas, was ein kleines bisschen versöhnt für die, die jetzt wirklich Fans von ihm sind, dass sie sie sagen, wir kriegen für eine Karte nicht nur einen, der Regie führt, sondern ganz viele kleine auf der Bühne.
Also Rolando Villazón heute mal in der Funktion als Intendant und Opernregisseur seiner Salzburger Mozartwoche hat er eine neue Zauberflöteninszenierung geschenkt. Vielen Dank für das Gespräch, Jörn Florian Fuchs.
Gerne.
Suppendosen, Kussmünder oder fette Autos, inspiriert von Werbung, Film oder Comics, sind genau diese Motive in knalligen Farben mit kantigen Umrissen in den 1950er und 60er Jahren in Museen gelandet. Die angloamerikanische Kunstbewegung Pop Art ist bis heute ja extrem beliebt. Nicht so bekannt ist, dass sich in Deutschland eine Art kleine Schwester entwickelt hat, die German Pop Art. Und die ist jetzt in der Ludwig-Galerie im Schloss Oberhausen zu sehen. Birgit Hempel hat die Ausstellung besucht.
Die Ausstellung beginnt mit dem Erwartbaren, dem Mainstream. Knallige Farben, große Formate, Sex und Konsum. Bodo Boden lässt in einem Siebdruck einen roten Lippenstift über eine blaue Mondlandschaft schweben. Fritz Kothe zeigt, ebenfalls als Siebdruck, einen roten, spitzen Schuhabsatz neben einem glänzenden Frauenmund. Thomas Beierl druckt unter dem Titel Herzensbrecher ein Paar beim Geschlechtsverkehr. Die Pop-Artisten in Deutschland übernehmen hier noch Themen und Formen der Kollegen aus den USA und Großbritannien. Kuratorin Sarah Hülsewig.
Sie haben sich vor allen Dingen der Auflagenkunst und der Multiples bedient. Also sie wollten, ähnlich wie ihre Kollegen im angloamerikanischen Raum, Kunst für alle produzieren. Also Kunst für jedermann. Und sie haben natürlich auch den Siebdruck als eine Technik häufig verwendet.
Kunst für jedermann und für jeden Geldbeutel. Das reizte auch Gerhard Richter und Sigmar Polke. Als arme Kunststudenten in Düsseldorf waren sie in den 1960er Jahren begeistert davon, mit kleinen Formaten Geld zu verdienen. Für 3 Jahre schließen sie sich mit anderen Künstlern unter dem Namen Kapitalistischer Realismus zusammen. Richter verfremdet Fotos der Queen mit seiner Wischtechnik. Polke fragt in einem Druck, ob Schwämme Schwarmbewusstsein haben. Sind Richter und Polke Pop? Für den Sammler Heinz Beck, der 1988 starb, auf jeden Fall. In der Ausstellung wird er in einem Wandtext zitiert.
Es erscheint mir oft wirklich nötig, uns alle aus der Verflachung und Stumpfheit herauszureißen, in die wir durch Fernsehen, Illustrierte, Werbung und Konsum geführt worden sind. Wenn die Pop-Art mit dazu beitragen kann, so hat sie ihren Zweck vollauf erfüllt.
Die aktuelle Ausstellung ist die dritte mit Werken aus der Sammlung Beck. Erst amerikanische, dann britische und jetzt deutsche Pop-Art. Und die sticht heraus.
Vor allen Dingen die kritischen Positionen der deutschen Pop-Art. Die Pop-Artistinnen in Deutschland haben sich mit ihrer Umwelt auseinandergesetzt, also und der Zeit, in der sie eben gelebt haben. Wie wir alle wissen, waren die 60er Jahre auch in Deutschland eine sehr bewegte Zeit. Und das haben die deutschen Künstlerinnen und Künstler dann zum Thema gemacht.
Wirtschaftswunder, Kriege, Vergangenheitsbewältigung, auch das sind Themen der Pop-Artisten aus Deutschland. Und was in der Ausstellung so bunt und grell beginnt, wird in der ersten Etage des Schlosses gesellschaftskritisch. Wolfhorst Tell zum Beispiel erinnert 1967 an die Toten des Vernichtungslagers Treblinka, indem er ein Foto der Opfer, eine Reihe nackter Frauen, mit Farbe bearbeitet. Klaus Steg druckt im selben Jahr ein Blatt mit dem Titel Coca-Cola. Nur auf den ersten Blick wirkt es wie Produktwerbung.
Man erkennt auch das Coca-Cola-Label, also das Logo dieser berühmten Limonadenmarke. Und da drin eingebaut hat Klaus Steck collageartig eben, also ein schreiendes Kind aus Vietnam, was dann eben darauf hindeutet, dass er die amerikanische Einmischung in den Vietnamkrieg kritisiert.
Die Ausstellung mit rund 100 Arbeiten reicht über 3 Etagen. Knappe Wandtexte erklären die unterschiedlichen Kapitel, wie Pop-Art abstrakt oder antimuseale Haltung. Zwischen all den gerahmten Drucken hat Kuratorin Sarah Hülsewig ein besonderes Anliegen.
Wir zeigen hier halt im Kleinen, dass Pop-Art eben auch diese Auflagenkunst ist.
German Pop-Art ist in der Ausstellung allerdings hauptsächlich männlich. Unter 47 Künstlern gibt es gerade einmal 5 Frauen. Und Pop-Art ist westdeutsch. Das liegt neben anderen Faktoren auch an der Sammlungstätigkeit des Düsseldorfers Heinz Beck. René Zechlin beherbergt als Direktor des Wilhelm-Hack-Museums Ludwigshafen Becks Nachlass. Der umfasst mehr als 2600 Werke.
Er hat auch umgekehrt jetzt nicht nur in Deutschland überall, sondern speziell auch im Rheinland gekauft, bei Kunstvereinen, Museen, Kunsthändlern und Verlagen.
Und die hatten ihr spezielles Angebot. Die Ausstellung in Oberhausen reicht von der Fluxuskünstlerin Mary Bauermeister über den Konzeptkünstler Tim Ulrichs bis hin zu Josef Beuys. Der Begriff Pop Art ist hier weit gefasst. Die Künstler alle eint, ganz im Sinne der Pop Art, dass sie Auflagenkunst schufen, Kunst für jedermann. Die Ausstellung punktet damit, dass sie neben den bekannten und oft überdimensionierten Werken der angloamerikanischen Kollegen hier eine unbekanntere und stillere Facette der Kunstrichtung zeigt.
Berit Hempel über die Ausstellung German Pop Art zwischen Provokation und Mainstream. Sie ist noch bis zum 3. Mai im Schloss Oberhausen zu sehen. Beunruhigend und manchmal auch beruhigend war der Blick in die neuen Feuilletons. Arno Otzessig ist das jetzt mit der Kulturpresseschau.
Alle streben nach Glück, dabei fühlt es sich doch vollkommen okay an, okay zu sein, teilt Dufam in der Tageszeitung mit. Und wir stimmen ihr einerseits zu, es ist okay, okay zu sein. Wir glauben aber andererseits, dass viele Menschen so empfinden, okay ist okay, ist okay. Vermutlich entspringt Fams Behauptung, alle würden nach Glück streben, nur einer rhetorischen Verlegenheit. Kurze Aphorismen verbieten lange Differenzierung. Zu den Orten, in denen die Menschen tatsächlich ein Quantum Glück suchen, gehören Clubs im Allgemeinen und die Berliner Clubs im Besonderen. In der Süddeutschen Zeitung berichtet Juliane Lebert unter dem Titel »Und ewig ruft die Nacht«, dass in der deutschen Hauptstadt während des vielbeklagten Clubsterbens zwei neue Clubs zum Leben erwacht sind, die Alte Meierei und das C115. Vor diesem Hintergrund bemerkt Lebert zum Stichwort Clubsterben. Diese Fantasie vom ewigen Untergang ist natürlich verführerisch, weil sie alles ordnet. Hier die Guten, dort die Bagger. Hier die letzte Nacht, dort der Abgesang. Aber genau diese Apokalypse-Ästhetik ist auch das, was praktische Veränderungen blockiert. Alle hören seit 30 Jahren Clubsterben. Selbst Betroffene sind inzwischen genervt von dem Wort. Was ist denn immer mit diesem Clubsterben? Wann sind die denn endlich tot? Lacht eine Bekannte. Und tatsächlich, schon in den 80ern war vom Disco-Sterben die Rede. Übrigens, nach vielen Clubbesuchen landet die erschöpfte Autorin Lebert schließlich auf dem Kindergeburtstag ihres 4-jährigen Neffen. Dessen Oma nippt am Rotwein, gibt zu verstehen, dass sie keine Zeit habe, über Clubs zu reden und schlägt vor, können wir nicht lieber über den Krieg reden? Eben das wollen wir jetzt tun. Vergesst uns nicht, heißt es wiederum in der Taz. Juri Konkewitsch berichtet aus Kiew vom Überleben im eisigen Winter. Und wie seltsam es dort anmutet, dass auf dem Wirtschaftsforum in Davos immerzu über Grönland gesprochen wurde. Für die Ukrainer klang Trump in Davos angesichts des Scheiterns all seiner Abkommen mit Putin erbärmlich und komisch. Was für Feiglinge müssen Staatschefs sein, die sich ständig vor Trump verbeugen? Die Welt ist zur Logik des Rechts des Stärkeren zurückgekehrt. Die einzige wirkliche Chance für die Ukraine besteht deshalb darin, nicht Mitleid zu erregen, sondern Probleme zu schaffen. Ausdrücklich frei von Illusionen über Gerechtigkeit, der Taz-Autor Konkewitsch. In der Süddeutschen Zeitung heißt es unterdessen, US-Präsident Trump dominiert die Welt mit seinen Posts. Wenn die Politik zum Ereignis wird, ist der Inhalt zweitrangig. Mit Blick auf die 13.000 Trumpschen Posts allein in dessen erster Amtszeit hält Adrian Kreier fest, Trump ist das Ideal der algorithmischen Logik. Sein Narzissmus, seine Rachsucht und die Lust am Leid, für die der Historiker Timothy Snyder den Begriff des Sadopopulismus geprägt hat, sind nur Geschmacksverstärker, die seine Anhänger mobilisieren und seine Kritiker und Gegner in der Schockstarre der Empörung lähmen. Es sind nicht die Produktionsmittel, die die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts formen. Es sind die Kommunikationsformen und die sind nun mal fest in der Hand der USA, deren Präsident ein Meister ist, sie in Macht zu verwandeln. Erholen Sie sich vom misslichen Lauf der Welt gern in der Oper? Oder regen Sie sich dort auch nur wieder über das Gebotene auf? Dann wird Sie der Artikel »Schluss mit der Bevormundung« in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung interessieren. Lotte Thaler erinnert an den Theatertheoretiker Adolf Appia sowie dessen Kritik an der zeitgenössischen Aufführungspraxis und fordert: Es ist Zeit für einen neuen Appia, der die Bühnen endlich wieder freiräumt von den modischen Stereotypen der ewigen Rollstühle, der Entkleidungsorgien, der obligatorischen Vergewaltigung, den allgegenwärtigen, unausrottbaren Pistolen, der das Publikum nicht für blöd hält und glaubt, dieses möchte auch auf der Opernbühne am liebsten Netflix-Serien sehen, der aber auch nicht die Komponisten für deppert hält und meint, man müsse ihre Opern als Machwerke denunzieren, überschreiben, ihre Handlung ins Gegenteil verkehren, der uns wieder aus dem ideologischen Bevormundungstheater herausführt und uns mit Gesinnungskunst verschont. Lotte Thaler in der FAZ. Und das war es für heute. Angenehmes Wochenende. Auf bald.
Arno Ozessig in der Kulturpresseschau. Ich bin Charlotte Oehl-Schlegel und schließe mich da einfach an.